Willkommen zum Podcast Buchgefühl. Marie Schöss begrüßt Sie zu einer besonderen Folge. Wir haben uns mit dem BR BookTok-Kanal Literally zusammengetan und wollten von der TikTok-Community wissen, welche Lesung wünscht ihr euch? Was soll Knut Kortzen, Host des Kanals, als nächstes für euch lesen? Und so klangen die Vorschläge.
Rilke. Einfach ein Gedicht von Rilke.
Sherlock Holmes wäre auch cool, glaube ich.
Bitte aus Thomas Mann Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull vorlesen. Und zwar ab 9. Kapitel.
Knut kann auch das Telefonbuch vorlesen und ich würde zuhören. Tintenherz von Cornelia Funke. Einfach, weil hier nur Romane von Männern vorgeschlagen wurden.
Der Zauberberg, bitte.
Der Zauberberg, bitte.
Der Zauberberg von Thomas Mann. 3 Ausrufezeichen.
Der Zauberberg von Thomas Mann. 3 Ausrufezeichen. Für diesen Vorschlag gab es den meisten Zuspruch und deshalb gibt es heute genau das. Eine Lesung aus dem Jahrhundertroman von Thomas Mann, der 1924 erschienen ist. Und ein Gespräch mit dem Thomas Mann-Experten Hans Wiskirchen, in dem es auch um die Frage geht, warum sich die junge BookTok-Community ausgerechnet auf diese alte Geschichte einigen kann.
Die Geschichte Hans Castorps, die wir erzählen wollen, diese Geschichte ist sehr lange her. Sie ist sozusagen schon ganz mit historischem Edelrost überzogen und unbedingt in der Zeitform der tiefsten Vergangenheit vorzutragen.
Ja, es gibt ja diesen Vorsatz des Zauberwerks, der so ein bisschen betulich klingt auf den ersten Blick, 1,5 Seiten, wo er eben schreibt, dieses Buch ist von Edelrost überzogen, heißt glaube ich da, und es spielt vor einer Zeitenwende. Der Begriff fällt, der ist ja heute auch wieder gefallen, jetzt auch von unserem ehemaligen Kanzler auch. Und er sagt dann, er spielt dieses Buch vor dem Großen Krieg auch.
Um aber einen klaren Sachverhalt nicht künstlich zu verdunkeln, die hochgradige Verflossenheit unserer Geschichte rührt daher, dass sie vor einer gewissen, Leben und Bewusstsein tief zerklüftenden Wende und Grenze spielt. Sie spielt, oder um jedes Präsens geflissentlich zu vermeiden, sie spielte und hat gespielt, vormals, ehedem, in den alten Tagen, der Welt vor dem großen Kriege, mit dessen Beginn so vieles begann, was zu beginnen wohl kaum schon aufgehört hat.
Er wollte nicht markieren Erster Weltkrieg, er wollte eben bewusst das offen lassen. Die Leser damals wussten das. Aber gleichzeitig, indem er schreibt, Großer Krieg, ist das offen zu uns als Leser, weil große Kriege hat es leider und wird es leider immer wieder geben auch. Und was der Roman tut, ist zu zeigen, wie ist die Befindlichkeit von Menschen wie du und ich vor einem solchen großen Krieg.
Die Öffnung für die Zukunft, also eine erste Idee, warum dieser Roman uns heute noch so beschäftigt. Und trotzdem gebe ich zu, dass ich überrascht war von dem Voting auf TikTok. Hans Wiskirchen, Sie haben als Präsident der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft, als Honorarprofessor in Manns Geburtsstadt Lübeck, als Mitherausgeber des Thomas-Mann-Jahrbuchs diese Feierlichkeiten anlässlich der 2 großen Jubiläen ja mitverfolgt, mitgestaltet. Also vor 150 Jahren ist Thomas Mann geboren worden, vergangenes Jahr war dann das 100-jährige Jubiläum vom Zauberberg. Decken sich Ihre Erfahrungen mit diesem Voting auf TikTok?
Ja, das deckt sich damit. Wir hatten ein Panel auf unserer großen Tagung zum Jubiläum, wo wir die internationalen Perspektiven eingebracht haben, auch Italien, Kenia, Japan und aber auch Brasilien. Und das war hochinteressant, der Kollege aus Brasilien erzählte, der Zauberberg ist in Brasilien zum Bestseller geworden, ist vor 2 Jahren neu übersetzt worden. Und ist in kürzester Zeit, das für Brasilien eine große Anzahl ist, 60.000 Mal verkauft worden, gerade von jungen Leuten. Und ist also wirklich zum Roman der Saison geworden. Und das hat auch erst überrascht. Aber scheinbar finden gerade jüngere Leser, die sonst gar nicht so viel wissen von Thomas Mann, dieses Schwere, was immer mit ihm verbunden wird, ist scheinbar im Roman nicht drin. Also er ist, glaube ich, das Buch mehr als etwa Buddenbrooks, da wird man im nächsten Jahr drüber reden, wenn der Roman 150 Jahre alt wird, und mehr auch als der Dr. Faustus, der ja doch viel Geschichte mit sich trägt, glaube ich, ein Buch, was nicht veraltet ist, wenig veraltet ist.
Ja, ich meine, es schließen sich ja automatisch eigentlich 2 Fragen an, nämlich sozusagen grundsätzlicher Art, was sind die Züge an diesem Roman am Zauberberg, die uns heute, die uns im Hier und Jetzt interessieren, und was sind aber auch Aspekte, und das würde mich auch wirklich interessieren, die vielleicht auch gerade junge Erwachsene interessieren oder was diesen Roman zugänglich macht für die. Vielleicht fangen wir damit mal an. Hätten Sie eine These, vielleicht auch, ich weiß nicht, aus einer eigenen Lektüreerfahrung, was speziell für einen jungen Lesenden reizvoll sein kann an diesem Werk?
Ja, ich glaube, die Unsicherheit des Helden. Der Hans Castorp ist ja ein unsicherer Mann. Das war übrigens eine Qualität von Thomas Mann, dass er eben wirklich einfach keine klare Position hatte, auch was seine eigene Sexualität anging und seine eigene Position damals, 1918, 19, als er anfing mit dem Roman. Er wusste nicht genau, wo er weltschaulich stand. Und diese Unsicherheit, dieses Suchen, dieses Offensein für die unterschiedlichsten Einflüsse, die wird in diesem Buch auf eine ganz einprägsame Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Und ich glaube, das ist was, wo man anschließen kann. Man bekommt da nichts Fertiges serviert, in Anführungszeichen, sondern man bekommt eine Suchbewegung dargestellt, in der man sich, glaube ich, auch selber mit seinen eigenen Unsicherheiten und offenen Fragen, die ja heute ja für viele junge Leute auch da sind, wiederfinden kann.
Ja, das wäre eine Antwort sozusagen auf diese Frage, was junge Erwachsene daran reizt, und über diese große Frage, was die grundsätzliche Bedeutung des Romans für unsere Zeit sein könnte, ist natürlich unglaublich viel geschrieben worden in den letzten Wochen und Monaten. Und ein Stichwort, das für mich immer da zentral war, war diese große Gereiztheit, die Thomas Mann da erzählt oder sozusagen einfängt in diesem Roman. Ist das für Sie auch wirklich das zentrale Stichwort, wenn Sie sich so zu erklären versuchen, warum gerade so viele Menschen wieder den Zauberberg lesen, oder haben Sie eine ganz andere Begründung?
Nein, ich denke, das ist der Punkt. Also der Roman hat natürlich vielfältigste Bezüge. Da ist auch viel drüber geschrieben worden und das weiß man alles. Die großen weltanschaulichen Debatten, vor allen Dingen aber die vielen Einflüsse von Goethe, von Wagner und der verzauberte Berg und Dante ist da drin. Das alles hat das Lesen geprägt, aber das ist, glaube ich, nicht das, was heute aktuell ist, sondern heute ist aktuell das letzte Drittel des Buches, wo es um die große Gereiztheit geht, wo es darum geht, dass in diesem, ich würde sagen, Laborraum des Sanatoriums, denn das ist ja das Geniale und Geschickte bei Thomas Mann. Ich habe das in einem neuen Buch von mir jetzt versucht, im Unterschied zum Bruder, zu Heinrich Mann darzustellen. Wie macht man das, Zeitgeschichte darzustellen? Und Heinrich Mann, der schreibt zur selben Zeit den Roman Der Kopf und er springt rein in die Zeitgeschichte, da taucht der Reichspräsident, da tauchen historische Figuren auf. Das funktioniert nicht, so befordert die Leser. Und Thomas Mann macht es völlig anders. Er geht in einen Laborraum, weit weg von der Wirklichkeit, in ein Sanatorium, was auf den ersten Blick überhaupt nichts mit der zeitgenössischen Gegenwart der Anfang der 20er Jahre zu tun hat, und zeigt eben diese große Gereiztheit. Die Leute legen Pensionen, sie versuchen die Quadratur des Kreises aufzubauen. Die machen also im Grunde blödes Zeug par excellence auch. Und trotzdem gelingt es ihm darüber dann irgendwie doch gewisse Grundempfindlichkeiten des menschlichen Daseins, diese Gereiztheit, diese Unsicherheit, die zu Gewaltausbrüchen neigt, die auch geschildert werden, dann zu zeigen. Und das ist etwas, was, ja, man guckt so ein bisschen in den Maschinenraum des Genies da bei Thomas Mann, wie er das einfach macht auch. Das ist, kann man nur mit dem Wort genial beschreiben auch.
Ja, also wirklich vom Kleinen aufs Große.
Genau, vom springen, Kleinen aufs Große springen und Gefühle zu schildern, die wir alle kennen, aber sie gleichzeitig zu markieren als Gefühle, die immer da sind vor radikalen Krisen. Wenn er etwa am Anfang des Romans vom Großen Krieg spricht, nicht den Ersten Weltkrieg, um den es geht, das macht er ganz bewusst. Er spricht einfach vom Großen Krieg, von einem allgemeinen Krieg. Und er sagt, die Zeit davor und danach war völlig unterschiedlich. Dann denkt man unwillkürlich auch an heute. Also das gelingt ihm da so zu schreiben, dass auch Anschlussfähigkeiten für die Gegenwart da sind auch. Aber er präsentiert eben keine Lösungen, er präsentiert eben nur die ganzen Probleme eben auch.
Ja, das heißt aber, weil ich mich das immer wieder frage, wir haben ja oft so Jubiläen, wo dann die Aktualität so beschworen wird, ja, und in ein Buch hereingelegt wird. Aber Thomas Mann macht das eigentlich sehr bewusst selber, oder? Dass er diesen Roman öffnet für so eine Aktualisierung.
Ja, einerseits ist er nicht so aktuell bezogen auf die Zeit von 1914 oder 24, der Roman ist ja 24 erschienen, sondern er vermeidet zu starke Aktualisierung, weil er weiß, so etwas führt zu einer schnellen Veralterung eines Buches. Nehmen Sie Buddenbrooks, das ist ein wunderbares Beispiel, das spielt ja komplett in Lübeck, was für die Wirkung eines Romans, der in 43 Sprachen der Welt übersetzt worden ist, nicht unbedingt förderlich ist, weil wer kennt Lübeck? Der Name Lübeck taucht aber nicht ein einziges Mal auf in dem Buch, wohlweislich eben auch dann. So kann man es auch als allgemeine Geschichte verstehen. Das hat er ungeheuer gut gekonnt und so ist es auch im Zauberberg auch. Und da hat er eben diese besondere Situation geschaffen, diese Sanatoriumswelt, die ja einerseits völlig abgeschottet von der zeitgenössischen Gegenwart ist, sowohl räumlich, das ist ganz hoch, also auch von der Entfernung her, damals waren die Medien ja noch nicht da, man bekam eben sehr verzögert nur mit, was auf der Welt unten, wie heißt es so schön, passierte. Und gleichzeitig ist sie total aktuell, weil Menschen aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, unterschiedlichste Typen, verhandeln da ihre Probleme, die kann er alle da mit reinbringen dann auch. Und von daher bringt er es dann auch fertig, Dinge zu schildern, die aber auf einer allgemeinen Ebene angesiedelt sind, allgemeine menschliche Probleme. Da fällt einem nur sowas ein wie Shakespeares Königsdramen. Die sind natürlich im 15. Jahrhundert in England geschrieben worden. Das hat nichts mehr mit unserer Wirklichkeit zu tun. Aber das, was da an Intrigen, an Mord und an Verzweiflung und an menschlichen Dramen geschildert wird, ist auch heute noch aktuell. Und so ein bisschen ist auch bei Thomas Mann so, die zentralen Punkte, die unser Leben bestimmen, die finden sich da alle.
Hans Wiskirchen im Podcast Buchgefühl, Lesung und Gespräch. Wir sprechen gleich noch weiter, wollen jetzt aber eine erste Passage aus dem Roman hören und springen dafür nicht zum Beginn des Zauberbergs, sondern in die zweite Hälfte, ins Schneekapitel. Das ist ein Kapitel, das immer wieder als ein Höhepunkt des Romans verstanden wird, weil der Protagonist Hans Castorp hier zu einer neuen Einsicht gelangt. Er distanziert sich von einer ihn zuvor prägenden Sympathie mit dem Tod und lässt eine größere Nähe zu Begriffen wie Liebe und Güte zu. Wobei auf solche Gedanken zu Beginn des Kapitels noch nichts hindeutet. Da geht es erst einmal um die Klage der Patienten im Sanatorium, dass der Winter in diesem Jahr in den Schweizer Bergen besonders streng ist. Keine Sonne, nur Schnee. Dabei sei doch gerade die Sonne so wichtig zur Genesung bei Tuberkulose und die künstliche Höhensonne, so die Klagen, kein adäquater Ersatz. Einen aber stört das Schneetreiben weniger, Hans Castorp. Und damit übernimmt Knut Kortzen, Host vom BR BookTok-Kanal Literally.
Statt der Sonne jedoch gab es Schnee. Schnee in Massen. So kolossal viel Schnee, wie Hans Castorp in seinem Leben noch nicht gesehen. Der vorige Winter hatte es in dieser Richtung wahrhaftig nicht fehlen lassen, doch waren seine Leistungen schwächlich gewesen im Vergleich mit denen des diesjährigen. Sie waren monströs und maßlos, erfüllten das Gemüt mit dem Bewusstsein der Abenteuerlichkeit und Exzentrizität dieser Sphäre. Es schneite Tag für Tag und die Nächte hindurch, dünn oder in dichtem Gestöber, aber es schneite. Die wenigen gangbar gehaltenen Wege erschienen hohlwegartig, mit übermannshohen Schneewänden zu beiden Seiten, alabasternen Tafelflächen, die in ihrem körnig-kristallischen Geflimmer angenehm zu sehen waren und den Berggästen zum Schreiben und Zeichnen dienten, zur Übermittlung von allerlei Nachrichten, Scherzworten und Anzüglichkeiten. Aber auch zwischen den Wänden noch trat man stark aufgehöhten Grund. So tief auch geschaufelt war, das merkte man an lockeren Stellen und Löchern, wo plötzlich der Fuß einsank, tief hinab, wohl bis zum Knie. Man hatte gut Acht zu geben, dass man nicht unversehens das Bein brach. Die Ruhebänke waren verschwunden, versunken. Ein Stück Lehne etwa ragte noch aus ihrem weißen Begräbnis hervor. Drunten im Ort war das Straßenniveau so seltsam verlegt, dass die Läden im Erdgeschoss der Häuser zu Kellern geworden waren, in die man auf Schneestufen von der Höhe des Bürgersteiges hinabstieg. Jedoch liebte Hans Castorp das Leben im Schnee. Er fand es demjenigen am Meeresstrande in mehrfacher Hinsicht verwandt. Die Urmonotonie des Naturbildes war beiden Sphären gemeinsam. Der Schnee, dieser tiefe, lockere, makellose Pulverschnee, spielte hier ganz die Rolle wie drunten der gelbweiße Sand. Gleich reinlich war die Berührung mit beiden. Man schüttelte das frosttrockene Weiß von Schuhen und Kleidern wie drunten das staubfreie Stein- und Muschelpulver des Meeresgrundes, ohne dass eine Spur hinterblieb. Und auf ganz ähnliche Weise mühselig war das Marschieren im Schnee wie eine Dünenwanderung. Es sei denn, dass die Flächen vom Sonnenbrand oberflächlich angeschmolzen, nachts aber hart gefroren waren. Dann ging es sich leichter und angenehmer darauf als auf Parkett. Genauso leicht und angenehm wie auf dem glatten, festen, gespülten und federnden Sandboden am Saume des Meeres. Nur waren das Schneefälle und lagernde Massen dies Jahr, die für jedermann, ausgenommen den Skiläufer, die Möglichkeit der Bewegung im Freien kärglich verengten. Die Schneepflüge arbeiteten. Aber sie hatten Mühe, die allergebräuchlichsten Pfade und die Hauptstraße des Kurortes notdürftig freizuhalten. Und die wenigen Wege, die offen standen und rasch ins Unzugängliche mündeten, waren dicht begangen, von Gesunden und Kranken, von Einheimischen und internationaler Hotelgesellschaft. Den Fußgängern aber stolperten die Rodelfahrer an die Beine, Herren und Damen, welche, zurückgelehnt, die Füße voran, unter Warnungsrufen, deren Ton davon zeugte, wie sehr durchdrungen sie von der Wichtigkeit ihres Unternehmens waren, auf ihren Kinderschlittchen schlingernd und kippend die Abhänge hinunterfegten, um, unten angekommen, ihr Modespielzeug am Seile wieder bergan zu ziehen. Dieser Promenaden war Hans Castorp nun übersatt. Er hegte zwei Wünsche. Der stärkste davon war der, mit seinen Gedanken und Regierungsgeschäften allein zu sein. Und diesen hätte seine Balkonloge ihm, wenn auch oberflächlich, gewährt. Der andere aber, verbunden mit jenem, galt lebhaft einer inniger, freieren Berührung mit dem schneeverwüsteten Gebirge, für das er Teilnahme gefasst hatte. Und dieser Wunsch war unerfüllbar, solange ein unbewehrter und unbeschwingter Fußgänger es war, der sich mit ihm trug. Denn sofort hätte ein solcher bis über die Brust im Elemente gesteckt, wenn er versucht hätte, über das allerorts rasch erreichte Ende der geschaufelten Verkehrspfade hinaus vorzudringen. So beschloss Hans Castorp eines Tages, in diesem seinem zweiten Winter hier oben, sich Schneeschuhe zu kaufen und ihren Gebrauch zu erlernen, soweit sein sachliches Bedürfnis es eben erforderte. Er war kein Sportsmann, war mangels körperlicher Gesinnung nie einer gewesen, tat auch nicht, als ob er einer sei, wie manche Berghofgäste, die dem Ortsgeist und der Mode zu gefallen sich geckigerweise so kostümierten. Frauenzimmer zumal, Hermine Kleefeld zum Beispiel, die, obgleich unzureichende Atmung ihre Nasenspitze und Lippen beständig blau färbte, zum Lunch in wollener Hosentracht zu erscheinen liebte, darin sie sich nach dem Essen mit gespreizten Knien in einem Korbsessel der Halle recht liederlich lümmelte. Hans Castorp wäre, wenn er nach des Hofrats Erlaubnis für sein ausschweifendes Vorhaben gefragt hätte, unbedingt abschlägig beschieden worden. Sportliche Betätigung war der Gemeinschaft derer hier oben, im Berghof, wie allerwärts in ähnlichen Anstalten, unbedingt verwehrt. Denn ohnehin stellte die scheinbar so leicht eingehende Atmosphäre strenge Anforderungen an den Herzmuskel. Und was Hans Castorp persönlich betraf, so war sein aufgewecktes Wort von der Gewöhnung daran, dass er sich nicht gewöhnte, in voller Kraft geblieben. Und seine Fieberneigung, die Radamant von einer feuchten Stelle herleitete, bestand zähe fort. Was hätte er sonst auch hier oben zu suchen gehabt? So war sein Wunsch und Vorhaben widerspruchsvoll und unstatthaft. Nur musste man ihn auch recht verstehen. Ihn stach nicht der Ehrgeiz, es den Freiluftgecken und Schicksportlern gleichzutun, die, wäre es eben Parole gewesen, mit ebenso wichtigem Eifer dem Kartenspiel im stickigen Zimmer obgelegen hätten. Durchaus fühlte er sich einer anderen, gebundeneren Gemeinschaft zugehörig als dem Touristenvölkchen. Und unter einem weiteren und neueren Gesichtspunkt noch, aufgrund einer entfremdenden Würde und dämpfenden Verpflichtung, war ihm zumute, als sei es nicht seine Sache, sich obenhin zu tummeln gleich jenen und sich im Schnee zu wälzen wie ein Narr. Er hatte keine Eskapaden im Sinn, wollte sich schon mäßig halten, und was er plante, hätte Radamantes ihm recht wohl gestatten können. Da er es der Hausordnung halber dennoch verbieten würde, beschloss Hans Castorp, hinter seinem Rücken zu handeln.
einige Seiten aus dem Schneekapitel von Thomas Manns Zauberberg. Gleich mehr aus der Lesung mit Knut Kortzen. Zuerst aber will ich Hans Wiskirchen noch einmal fragen. Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht, Zeit der Magier heißt es. Es widmet sich den Brüdern Thomas und Heinrich Mann, der Wechselwirkung zwischen diesen beiden. Und darin schreiben sie, man würde das Werk von Thomas Mann, auch den Zauberberg, noch einmal ganz anders lesen, wenn man versteht, wie sehr es vom Bruder von Heinrich Mann beeinflusst war. Wo zeigt sich das denn, wenn wir über den Zauberberg sprechen?
Also um beim Zauberberg zu bleiben, da gibt es ja die beiden großen Erzieher, Settembrini und Naphta. Naphta ist eher so ein konservativer Revolutionär, der oft auch immer recht hat. Und Settembrini ist ein Zivilisationsliterat, so heißt es auch. Und Settembrini ist jetzt ganz verkürzt gesagt, Settembrini ist Heinrich Mann. Er ist für die Demokratie, er ist für die Sittlichkeit, er ist für die Freiheit und er kämpft einen relativ verzweifelten Kampf auch gegen Naphta, der oft recht hat in den Diskussionen. Und gegen diese Position war Thomas Mann sehr, sehr skeptisch eingestellt, auch gegen den Bruder, den er aber immer wieder in dieser Hinsicht in Anführungsstrichen bearbeitet hat auch. Und er hat sich dagegen gesperrt und war dann eben ab 1919, als die Republik in Deutschland kam, ziemlich isoliert, Thomas Mann. Und Heinrich Mann war, wenn man so will, der Mann der Stunde, der Untertan erschienen, hatte früh genug erkannt, wo die Welt sich hin bewegt, wohin Deutschland sich bewegt auch. Und im Zauberberg passiert das nun, dass vieles von dem, was Heinrich Mann eingespeist hat, in das Denken Thomas Manns geschildert wird. Und gegen Ende hin, das kann man sehr schön, wenn man das Buch liest, sehen, wird diese Settembrini-Figur, letztlich auch Heinrich Mann, immer sympathischer geschildert, weil erkannt wird, gegen dieses ganze Wirrwarr ist das vielleicht eine durchaus relevante Möglichkeit, zu einer besseren Welt zu kommen. Das wird nur zart angedeutet. Thomas Mann ist da kein Optimist und das wäre auch ein bisschen zu prekär gewesen zu sagen, das ist die Lösung. Aber es taucht als eine mögliche Lösung auf. Das heißt, der Bruder hat schon eine Wirkung insofern, dass er dem Thomas Mann gesagt hat, mit deiner Haltung des deutschen Nationalen, des Romantischen, des Todesverbunden, des Konservativen wirst du auf Dauer nicht weiterkommen. Und das hat Thomas Mann erkannt, den Zauberberg geschrieben, es geht ja weiter dann auch. Und das hat er eindeutig dem Bruder zu verdanken.
Sie machen diesen Einfluss des Bruders, wenn man jetzt auf den Zauberberg schaut, auch noch an zwei Begriffen klar, nämlich Güte und Liebe. Man begegnet in diesen Begriffen im Schneekapitel, das große, immer wieder zitierte Kapitel. Und diese Begriffe fallen im einzigen kursiv gedruckten Satz des Buches, nämlich der Mensch soll um der Güte und der Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Vielleicht, bevor wir jetzt wirklich nochmal versuchen zu klären, inwiefern er hier den Gedanken des Bruders auf können Sie uns noch mal kurz an den Kontext erinnern? Also was ist dieses Schneekapitel und warum ist der auch so wichtig? Oder ist es so wichtig für den ganzen Roman?
Also ich hatte ja schon erwähnt, der Hans Castorp, der Held, ist jemand, der sucht und offen ist. Und es gibt ein Kapitel, das Forschung heißt, er liest ganz viele biologische und sonstige Bücher. Er setzt sich diesen Diskussionen aus mit Naphta und Settembrini, die über wirklich Gott und die Welt gehen dann auch. Und er versucht einfach, eine Position in der Gegenwart zu finden, die er nicht hatte auch. Und dann bricht er einmal auf und sagt, jetzt diese ganze Reederei bringt mich nicht weiter. Ich mache einen Ausflug und leiht sich Skier und fährt in Davos da oben mit Schneeschuhen. Und dann kommt er in einen Schneesturm, trinkt ein Glas Portwein, den er mit hat in der Flasche, wo er schon beim Trinken denkt, um Gottes Willen, das war falsch. Dann schläft er ein, hat einen Traum. Der Traum ist ein Traum, in dem er in eine arkadische Welt versetzt wird, junge Menschen, griechisch angehaucht ist das ganze Leben auf eine wunderbare Art und Weise zusammen, also eine ideale Welt. Und dann merkt er aber, diese ideale Welt basiert im Grunde darauf, dass hinten am Ende ein Tempel ist, in den er im Traum hineingeht. Und diesem Tempel zerreißen zwei Hexen, die auch noch im Dialekt seiner Heimat, also Norddeutsch sprechen, ein kleines Kind auch. Die Botschaft ist also, die ganze Schönheit, die wir haben, basiert eben nur auf dieser Brutalität des Lebens dann auch. Und am Ende wacht er auf und hat dann dieses Resümee des Ganzen. Dann auch. Was Sie gerade zitiert haben, das ist der einzige Satz im ganzen Roman, der kursiv gedruckt ist. Das heißt, es rückt ihn so ein bisschen aus dem allgemeinen Romangeschehen hinaus. Thomas Mann will damit sagen, weil er so ein bisschen Zweifel hat, ob so ein Satz eigentlich in dem Buch stehen sollte, das ist jetzt im Grunde eine Botschaft, die ich euch gebe dann auch. Das ist nicht das übliche Romangeschehen dann auch. Und Güte und Liebe, das sind nun zwei zentrale Begriffe. Da war Thomas Mann immer skeptisch, weil die Güte und Liebe alleine, das zeigt ja auch der Traum, reichen eben nicht aus. Aber er ist jetzt doch diesen Begriffen näher gerückt und das ist ein Vokabular, was in ganz vielen Aufsätzen und Reden, die Thomas Mann alle gelesen hat, Heinrich Mann, ab 1910 immer wieder mantrahaft betont hat. Thomas Mann hat es dann schon manchmal, war das zu viel. Jetzt merkt er aber, dass wahrscheinlich wirklich diese Begriffe gebraucht werden, weil man ansonsten eben die durchaus problematischen Tendenzen, das sei immer gesehen, des Menschen nicht in den Griff bekommen kann auch.
Das heißt, darin steckt durchaus auch so eine Wende im Denken von Thomas Mann, oder?
Ja, der Zauberberg ist eine Wende in seinem Leben. Er vergisst die Dinge nicht, die romantische Tradition, aus der er kommt. Das hat er nie vergessen, weil dann hätte er auch nicht mehr weiter schreiben können. Aber er weiß, dass das alleine nicht ausreichend ist, sondern dass dazu eben diese Güte, Liebe, dieses menschenfreundliche Denken hinzukommen muss. Und das hat auch bis ans Ende seines Lebens, hat ihn das dann weiter auch beeinflusst auch.
Ja. Eine letzte Frage noch, weil wir gleich eine Passage aus dem Schneekapitel hören werden. Für dieses Kapitel, für den Roman überhaupt, sind ja Träume total wichtig. Und Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass Thomas Mann es mit Träumen schaffe, ein Fundament eigentlich für ein politisch-gesellschaftliches Denken zu schaffen, das sich den konkreten Fragen der zeitgenössischen Gegenwart stellt. Wie zeigt sich das in diesem Roman und vielleicht auch wirklich mit Blick auf dieses Schneekapitel?
Träume haben natürlich den großen Vorteil, dass sie in einer Welt spielen, die sich um die Regularien unserer Wirklichkeit nicht so unbedingt kümmern muss. Auch das ist natürlich der Unterschied zum Politiker, der eben einfach im banalen, normalen sich irgendeine Lösung überlegen muss. Und Träume haben eben die Chance, so an Grundelemente ranzugehen. Und das tut er in dem Schneetraum eben, indem er schon sagt, das Ziel muss sein, dass wir glücklich miteinander sind. Und das beschreibt er auch da in diesem Schneetraum sehr wunderbar. Aber er sagt gleichzeitig, das alleine wäre jetzt trivial zu sagen, lass uns alle die Hände aneinander halten und glücklich miteinander umgehen. So funktioniert das Leben nicht. Und er zeigt eben auch, dass es die andere Seite des Lebens gibt. In diesem Tempelbeispiel, das ist im Grunde ein Verweis darauf, es gibt weiterhin Kriege, es gibt Gewalt, die kriegst du nicht weg. Und was er sagt ist, und das zeigt der Traum eben auch, wir müssen eben im Bewusstsein, dass Gewalt durchaus immer vorhanden ist, trotzdem an der Vision, an dem Gedanken festhalten, dass wir dazu kommen müssen, eben vernünftig miteinander umzugehen, ein gutes und glückliches Leben zu führen. Und das zeigt dieser Traum sehr eindrucksvoll als Möglichkeit, aber nicht als eine zu optimistische, sondern als eine Möglichkeit, die eben auch die dunklen Seiten mit einbezieht.
Hans Wiskirchen, der Präsident der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft im Gespräch. Und damit Sprung zurück in die Lesung, ins Schneekapitel. Vom Traum haben Sie jetzt schon einiges gehört. Hans Castorp träumt, als er tatsächlich mit Skiern auf den Berg gezogen ist, als er in einen Schneesturm gerät, sich in Sicherheit bringen muss, das auch notdürftig schafft und kurz die Augen schließt. Knut Kortzen setzt ein, als der Skifahrer die Augen wieder öffnet.
Es war jedoch kein rechtes und eigentliches Erwachen. Er blinzelte nur, erleichtert, die Gräuelweiber los zu sein, doch war es ihm sonst wenig deutlich, noch auch sehr wichtig, ob er an einer Tempelsäule liege oder an einem Schober, und er träumte gewissermaßen fort, nicht mehr in Bildern, sondern gedankenweise, aber darum nicht weniger gewagt und kraus. Dacht ich's doch, dass das geträumt war, faselte er in sich hinein. Ganz reizend und fürchterlich geträumt. Ich wusste es im Grunde die ganze Zeit und alles habe ich mir selbst gemacht. Den Laubpark und die liebe Feuchtigkeit und dann das Weitere, Schönes wie Scheußliches. Ich wusste es beinahe im Voraus. Wie kann man aber sowas wissen und sich machen, sich so beglücken und ängstigen? Woher habe ich den schönen Inselgolf? Und dann den Tempelbezirk, wohin die Augen des einen Angenehmen, der für sich stand, mich wiesen. Man träumt nicht nur aus eigener Seele, möchte ich sagen. Man träumt anonym und gemeinsam, wenn auch auf eigene Art. Die große Seele, von der du nur ein Teilchen, träumt wohl mal durch dich, auf deine Art, von Dingen, die sie heimlich immer träumt. Von ihrer Jugend, ihrer Hoffnung, ihrem Glück und Frieden. Und ihrem Blutmal. Da liege ich an meiner Säule und habe im Leibe noch die wirklichen Reste meines Traums, das eisige Grauen vor dem Blutmal und auch die Herzensfreude noch von vorher, die Freude an dem Glück und an der frommen Gesittung der weißen Menschheit. Es kommt mir zu, behaupte ich. Ich habe verbriefte Rechte, hier zu liegen und dergleichen zu träumen. Ich habe viel erfahren bei denen hier oben von Durchgängerei und Vernunft. Ich bin mit Nafta und Settembrini im hochgefährlichen Gebirge umgekommen. Ich weiß alles vom Menschen. Ich habe sein Fleisch und Blut erkannt. Ich habe der kranken Klavdia Pribislav Hippes Bleistift zurückgegeben. Wer aber den Körper, das Leben erkennt, erkennt den Tod. Nur ist das nicht das Ganze. Ein Anfang vielmehr lediglich, wenn man es pädagogisch nimmt. Man muss die andere Hälfte dazu halten, das Gegenteil. Denn alles Interesse für Tod und Krankheit ist nichts als eine Art von Ausdruck für das am Leben, wie ja die humanistische Fakultät der Medizin beweist, die immer so höflich auf Lateinisch zum Leben und seiner Krankheit redet und nur eine Abschattung ist des einen großen und dringlichsten Anliegens, das ich mir nun mit aller Sympathie bei seinem Namen nenne. Es ist das Sorgenkind des Lebens. Es ist der Mensch und ist sein Stand und Staat. Ich verstehe mich nicht wenig auf ihn, habe viel gelernt bei denen hier oben, bin hoch vom Flachlande hinaufgetrieben, so dass mir Armem fast der Atem ausging. Doch habe ich nun vom Fuße meiner Säule einen nicht schlechten Überblick. Mir träumte vom Stande des Menschen und seiner höflich verständigen und ehrerbietigen Gemeinschaft, hinter der im Tempel das grässliche Blutmahl sich abspielt. Waren sie so höflich und reizend zueinander, die Sonnenleute, im stillen Hinblick auf eben dies Grässliche? Das wäre eine feine und recht galante Folgerung, die sie da zögen. Ich will es mit ihnen halten in meiner Seele und nicht mit Nafta. Übrigens auch nicht mit Settembrini. Sie sind beide Schwätzer. Der eine ist wollüstig und boshaft und der andere bläst immer nur auf dem Vernunfthörnchen und bildet sich ein, sogar die Tollen ernüchtern zu können. Das ist ja abgeschmackt. Es ist Philisterei und bloße Ethik, irreligiös, so viel ist ausgemacht. Doch will ich's auch mit des kleinen Naphta-Teil nicht halten, mit seiner Religion, die nur ein Guazzabuglio von Gott und Teufel, Gut und Böse ist, eben recht, damit das Einzelwesen sich kopfüber hineinstürze, zwecks mystischen Unterganges im Allgemeinen. Die beiden Pädagogen. Ihr Streit und ihre Gegensätze sind selber nur ein Guazzabuglio und ein verworrener Schlachtenlärm, wovon sich niemand betäuben lässt, der nur ein bisschen frei im Kopfe ist und fromm im Herzen. Mit ihrer aristokratischen Frage, mit ihrer Vornehmheit, Tod oder Leben, Krankheit, Gesundheit, Geist und Natur, sind das wohl Widersprüche? Ich frage, sind das Fragen? Nein, es sind keine Fragen. Und auch die Frage nach ihrer Vornehmheit ist keine. Die Durchgängerei des Todes ist im Leben. Es wäre nicht Leben ohne sie. Und in der Mitte ist es Homo Dei Stand. Inmitten zwischen Durchgängerei und Vernunft. Wie auch sein Staat ist zwischen mystischer Gemeinschaft und windigem Einzeltum. Das sehe ich von meiner Säule aus. In diesem Stande soll er fein galant und freundlich ehrerbietig mit sich selber verkehren. Denn er allein ist vornehm und nicht die Gegensätze. Der Mensch ist Herr der Gegensätze. Sie sind durch ihn. Und also ist er vornehmer als sie. Vornehmer als der Tod. Zu vornehm für diesen. Das ist die Freiheit seines Kopfes. Vornehmer als das Leben. Zu vornehm für dieses. Das ist die Frömmigkeit in seinem Herzen. Da habe ich einen Reim gemacht. Ein Traumgedicht vom Menschen. Ich will dran denken. Ich will gut sein. Ich will dem Tode keine Herrschaft einräumen über meine Gedanken. Denn darin besteht die Güte und Menschenliebe und in nichts anderem. Der Tod ist eine große Macht. Man nimmt den Hut ab und wiegt sich vorwärts auf Zehenspitzen in seiner Nähe. Er trägt die Würdenkrause des Gewesenen und selber kleidet man sich streng und schwarz zu seinen Ehren. Vernunft steht albern vor ihm da, denn sie ist nichts als Tugend, er aber Freiheit, Durchgängerei, Unform und Lust. Lust, sagt mein Traum, nicht Liebe. Tod und Liebe, das ist ein schlechter Reim, ein abgeschmackter, ein falscher Reim. Die Liebe steht dem Tode entgegen. Nur sie, nicht die Vernunft, ist stärker als er. Nur sie, nicht die Vernunft, gibt gütige Gedanken. Auch Form ist nur aus Liebe und Güte. Form und Gesittung verständig freundlicher Gemeinschaft und schönen Menschenstaats. In stillem Hinblick auf das Blutmahl. Oh, so ist es deutlich geträumt und gut regiert. Ich will dran denken. Ich will dem Tode Treue halten in meinem Herzen, doch mich hell erinnern, dass Treue zum Tode und Gewesenen nur Bosheit und finstere Wollust und Menschenfeindschaft ist, bestimmt sie unser Denken und Regieren. Der Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Und damit wache ich auf. Denn damit habe ich zu Ende geträumt und recht zum Ziele. Schon längst habe ich nach diesem Wort gesucht. Am Orte, wo Hippe mir erschien, in meiner Loge und überall. Ins Schneegebirge hat mich das Suchen danach auch getrieben. Nun habe ich es. Mein Traum hat es mir deutlichst eingegeben, dass ich's für immer weiß. Ja, ich bin hochentzückt und ganz erwärmt davon. Mein Herz schlägt stark und weiß warum. Es schlägt nicht bloß aus körperlichen Gründen, nicht so wie einer Leiche noch die Nägel wachsen. Menschlicherweise schlägt es, und recht von glücklichen Gemütes wegen. Das ist ein Trank, mein Traumwort, besser als Portwein und Ale. Es strömt mir durch die Adern wie Lieb und Leben, dass ich mich aus meinem Schlaf und Traume reiße, von denen ich natürlich sehr wohl weiß, dass sie meinem jungen Leben im höchsten Grade gefährlich sind. Auf, auf, die Augen auf! Es sind deine Glieder, die Beine da im Schnee. Zusammenziehen und auf. Sieh da, gut Wetter. Sie hielt gewaltig schwer die Befreiung aus den Banden, die ihn umstrickten und niederhalten wollten. Allein der Antrieb, den er sich zu schaffen gewusst, war stärker. Hans Castorp warf sich auf den Ellenbogen, zog mannhaft die Knie an, riss, stützte und turnte sich empor. Er stampfte mit den Brettern den Schnee, schlug sich die Arme um die Rippen und schüttelte die Schultern, indem er erregte und angestrengte Blicke dahin und dorthin und hinauf zum Himmel sandte, wo blasses Blau sich zwischen schleierdünnen, graublauen Wolken zeigte, die sachte zogen und die schmale Sichel des Mondes enthüllten. Leichte Dämmerung. Kein Sturm, kein Schneefall. Die Bergwand drüben mit dem tannenrauen Rücken war voll und klar zu sehen, lag in Frieden. Schatten reichte bis halb hinauf. Die obere Hälfte war aufs zarteste rosa belichtet. Was gab es denn? Und wie verhielt es sich mit der Welt? War morgen? Und hatte er die Nacht hindurch im Schnee gelegen, ohne zu erfrieren, wie es im Buche stand? Kein Glied war abgestorben. Keines zerbrach ihm klirrend, während er stampfte, sich schüttelte und schlug, worin er nicht säumig war, indem er zu gleicher Zeit die Sachlage gedanklich zu ergründen suchte. Ohren, Fingerspitzen und Zehen waren wohl taub, allein nicht mehr als schon so oft beim nächtlich-winterlichen Liegen in der Loge. Es gelang, die Uhr hervorzugraben. Sie ging. Sie war nicht stehen geblieben, wie sie zu tun pflegte, wenn er sie abends aufzuziehen vergaß. Sie zeigte noch nicht 5, bei weitem nicht. Es fehlten 12, 13 Minuten daran. Erstaunlich! Konnte es denn sein, dass er nur 10 Minuten oder etwas länger hier im Schnee gelegen und so vieles an Glücks- und Schreckensbildern und waghalsigen Gedanken sich vorgefabelt hatte, indessen das hexagonale Unwesen sich so schnell verzog, wie es gekommen? Dann hatte er anerkennenswertes Glück gehabt unter dem Gesichtspunkt des Heimkommens. Denn zweimal hatte sein Träumen und Fabeln eine Wendung genommen, dass er belebt emporgefahren war. Einmal vor Grauen und das zweite Mal vor Freude. Es schien, das Leben hatte es gut gemeint mit seinem hochverirrten Sorgenkinde.
Eine Lesung aus Thomas Manns Roman Der Zauberberg. Lesung Knut Kortzen, Regie Kirsten Böttcher, Technik Helge Schwarz. Und Hans Wiskirchen, Sie schreiben in Ihrem neuen Buch über die Brüder Heinrich und Thomas Mann, dass Thomas Mann seinem großen Bruder das Grundthema, den Plan zu diesem Roman schon angedeutet hat, lange bevor die Welt etwas von diesem Zauberberg gelesen hat. Erzählen Sie mal.
Ja, es gibt ja einen großen Briefwechsel der Brüder, den ich 2021 neu rausgegeben habe. Da gab es neue Dokumente. Also es ist ein lebenslanges Gespräch der beiden Brüder eben auch. Das muss man einfach sehen. Der Streit ist da, Sie haben ihn betont und den kann man auch nicht wegreden. Über den wird in dem Buch auch gesprochen. Das war ein bitterer Streit teilweise mit großen Ungerechtigkeiten, besonders von Thomas Mann. Aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie sich doch sehr nah waren. Sie haben das mit dem Schneetraum eben erwähnt. Thomas Mann hat immer wieder zentrale Umbruchsphasen in seinem Leben gehabt und dann war er immer sehr offen gegenüber Heinrich Mann. 1913, also als der Krieg so langsam ankam, schreibt er ihm einen Brief und sagt, ich bin im Grunde todesverfallen und ich weiß gar nicht, wie ich aus dieser Situation herauskommen soll. Du hast jetzt das demokratische Denken, du bist auf einem guten Weg, aber ich bin also wirklich sehr verzweifelt und er ist so verzweifelt, dass er so leise auch anklingt, dass er vielleicht sich was antun will und Heinrich Mann, den Brief haben wir leider nicht, tröstet ihn, hilft ihm und dann gibt es einen Brief von Thomas Mann, der dankt. Wieder hast du mir geholfen, Heinrich Mann, und noch mal 10 Jahre zurück, 1901 in München, Buddenbrooks war noch nicht erschienen, das heißt, die sagen beim Verlag, der hatte noch nicht Ja gesagt auch und es ging ihm auch sehr schlecht. Da schreibt er eben auch an den Bruder Heinrich ganz früh schon, ich bin ja eigentlich sehr todesverfallen und romantisch, aber es wäre wahrscheinlich die Aufgabe zu zeigen, dass man über den Tod dann doch irgendwie zum Leben kommen kann und das ist eigentlich meine zentrale Aufgabe. Das ist 1901 so gesagt als Perspektive, die ihn ein bisschen rausholen soll aus dieser Todesverfallenheit und er hatte überhaupt keine Ahnung, wie das passieren soll. Einlösen tut er es dann wirklich im Zauberberg eben auch. Aber gesagt, dass das sein Lebensproblem ist, ist zum ersten Mal in einem Brief an den Bruder.
Und warum scheint Ihnen das so schlüssig? Das fand ich auch nochmal interessant, dass gerade Heinrich Mann da der Ansprechpartner war für so eine große Frage und für ja auch so ein Eingeständnis der eigenen Unsicherheit.
Also man muss, glaube ich, bei so einem Bruderverhältnis immer sehen, wir sehen es natürlich von außen, wir sehen es vor allem von den letzten 10, 15 Jahren, als Heinrich Mann wirklich in den USA aus der Zeit gefallen war und Thomas Mann der große, weltberühmte Autor war, der den Bruder finanziell unterstützte. Also die Rangfolge ist völlig klar. Schaut man ins Bindverhältnis, und das können wir alle, glaube ich, nachvollziehen, gibt es den großen und den kleinen Bruder. Und der große Bruder ist immer Heinrich Mann gewesen. Das bleibt er auch bis zum äußersten Ende, jenseits dieser äußeren Erfolgsdinge. Und deswegen, der große Bruder ist immer einer gewesen, der dem Kleinen geholfen hat. Das finden Sie die ganze Zeit hindurch. Das heißt, erstens, er hat sich ihm gegenüber geöffnet, wie anderen Leuten nicht. Und zweitens, der große Bruder Heinrich Mann wusste ganz genau, in Anführungsstrichen, wie der kleine Bruder tickte, kannte seine Lebensprobleme und konnte gut Rat geben dann auch.
Hans Wiskirchen über Thomas Manns Roman Der Zauberberg. Sein Buch Zeit der Magier, Heinrich und Thomas Mann 1871 bis 1955 ist im S. Fischer Verlag erschienen. Auch Der Zauberberg von Thomas Mann erscheint bei S. Fischer. Und dank der Genehmigung des Verlags durften wir Ihnen die Lesung hier vorstellen. Das war der Podcast Buchgefühl, Lesung und Gespräch. Eine Folge inspiriert von den Wünschen der Community des BR BookTok-Kanals Literally. Wir freuen uns, wenn's gefallen hat. Marie Schöss sagt Danke fürs Zuhören.
Und hier noch ein Tipp zum Weiterhören.
Thomas Mann Jubiläum, Meisterwerke als Hörbücher.
Dass die Natur von Wonne erschaure, wenn der Geist sich huldigend vor der Schönheit neige.
Hörbücher aus den ARD-Archiven zum 150. Geburtstag von Thomas Mann. Zeitlose Klassiker wie Mario und der Zauberer.
Die Erinnerung an Torre di Venere ist atmosphärisch unangenehm.
Der Tod in Venedig.
Diese Stadt, halb Märchen, halb Fremdenfalle, in deren fauliger Luft die Kunst einst schwelgerisch aufwucherte und welche den Musikern Klänge eingab, die wiegen und buhlerisch einlullen.
Königliche Hoheit und vieles mehr. Von berühmten Schauspielern wie Gerd Westphal, Ulrich Nöten, Matthias Brandt und von Thomas Mann selbst gelesen.
Meines Wissens bin ich ganz gesund. war es auch jederzeit, wenn ich von unbedeutenden Schwankungen meines Befindens absehen darf und fühle mich für alle Waffengattungen bestens geeignet.
Exklusiv in der ARD-Audiothek. Podcast merken und kein Hörbuch verpassen.